Dr. David Schnarch. Intimität und Verlangen. Sexuelle Leidenschaft in dauerhaften Beziehungen. Gelesen von Jesche Maisheit und Vlad Kiriak.
Hand aufs Herz. Hast du das Gefühl, deine Beziehung hat an Feuer verloren? Hast du wesentlich häufiger Lust auf Sex als dein Partner oder selbst Angst, dass dein Verlangen nach deiner Partnerin nachlässt? Egal, was davon auf dich zutrifft, es bereitet dir mit Sicherheit Sorgen. Aber keine Angst, du bist nicht allein. Ganz im Gegenteil, diese Blinks erklären, warum es in wirklich allen dauerhaften Beziehungen zu sexuellen Problemen kommt. Sie zeigen, warum diese Konflikte ein ganz natürlicher Bestandteil reifer Partnerschaften sind und warum sie die große Chance bieten, die Leidenschaft erneut zu entfachen und gemeinsam als Paar zu wachsen.
Blink Nummer 1. Einer will immer mehr.
Was verstehst du unter einer guten Liebesbeziehung? Du denkst vermutlich an ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen zwei charakterlich und körperlich kompatiblen Menschen. Vielleicht stellst du dir auch vor, dass sie ein rundum funktionierendes Sexleben haben. Doch spätestens hier wird es heikel. Für viele Menschen ist Sex ein Gradmesser für die Gesundheit einer Beziehung. Nach dem Motto, in einer guten Beziehung gibt es guten Sex und wenn das irgendwann nicht mehr so ist, läuft etwas schief. Dann ist die Liebe zum Scheitern verurteilt. Aber dieser Mythos basiert auf einer falschen Vorstellung, denn sexuelles Verlangen ist auf Dauer kein guter Indikator für die Vitalität der Liebe. Tatsächlich gibt es nämlich in jeder Langzeitbeziehung Probleme mit dem sexuellen Verlangen. David Snarch formuliert es so: In jeder langfristigen Beziehung gibt es einen High-Desire-Partner und einen Low-Desire-Partner. Der High-Desire-Partner, kurz HDP, verspürt also höheres sexuelles Verlangen als der Low-Desire-Partner, kurz LDP. Er sehnt sich häufiger nach sexueller Intimität, aber Obacht! Diese Diskrepanz hat nichts mit biologischen Unterschieden zu tun. Die beiden Positionen sagen nichts über die einzelnen Partner aus. Sie existieren nur in Beziehung zueinander. Nehmen wir an, du sehnst dich im Schnitt einmal in der Woche nach Sex. Wenn deine Partnerin gerne täglich Sex hat, bist du der LDP. Aber wenn sie gerne alle 2 bis 3 Wochen Sex hat, bist du der HDP. Die Positionen sind also stets relativ. Außerdem kann sich die Konstellation im Laufe der Beziehung ändern. Es ist durchaus möglich, dass du nach vielen Jahren als HDP zum Partner mit geringerem Verlangen wirst. Was dir dieses Wissen bringt? Zunächst einmal die wertvolle Erkenntnis, dass du gut bist, wie du bist. Egal, ob du in deiner Beziehung mehr oder weniger Sex willst als dein Partner. Mit dir ist nichts falsch. Weder trägst du irgendeine Art von Schuld, noch ist es so, als ob irgendetwas mit dir nicht stimme. Deine Rolle als HDP oder LDP definiert sich immer erst durch die Beziehung zu deinem Partner.
Das ist unsere erste wichtige Erkenntnis. Es gibt in jeder Beziehung einen Partner mit höherem Verlangen und einen Partner mit geringerem Verlangen.
Daraus leitet sich eine zweite wertvolle Erkenntnis ab. Die Dynamik zwischen HDP und LDP gibt es in allen Beziehungen. Sie ist nicht nur unvermeidbar, sondern ganz natürlich. In jeder Langzeitbeziehung kommt es irgendwann zu Diskrepanzen im sexuellen Verlangen. Wenn es überhaupt so etwas gibt, ist das ein Gradmesser für die Gesundheit einer Beziehung. Aber es heißt nicht, dass eure Beziehung zum Scheitern verurteilt ist.
Blink Nummer 2. Kontrolle, die keiner will.
Auftritt Conny und Brad. Auch diese beiden wähnten ihre Beziehung auf der Kippe. Brad, der Partner mit höherem Verlangen, dachte insgeheim, Conny verweigere ihm die Intimität absichtlich. Conny hingegen fühlte sich bedrängt und ohnmächtig. Immerhin konnte sie sich ja nicht dazu zwingen, Lust zu spüren. Und Brad verschlimmerte die Lage, indem er Conny Vorwürfe machte. So fühlte sie sich nicht nur ohnmächtig, sondern obendrein noch schuldig. Wie sollte sie aus dieser Zwickmühle herauskommen? Das Problem war zunächst folgendes. Weder Conny noch Brad erkannten, dass ihr unterschiedliches Verlangen ein ganz natürlicher Teil ihrer Beziehung war. Sie beide suchten die Schuld bei Conny. Wir haben im ersten Blink schon gesehen, dass es immer einen Partner mit geringerem Verlangen, einen LDP, und einen Partner mit höherem Verlangen, einen HDP, gibt. Nun ist es Zeit für die Einführung einer weiteren Konstante in langfristigen Beziehungen und das eigentliche Problem hinter Brad und Connys Konflikten. David Snarsh zufolge hat nämlich der Partner mit geringerem sexuellen Verlangen die Kontrolle über den Sex, ob er oder sie nun will oder nicht. Der HDP hat meist die proaktive Rolle desjenigen, der romantische Avancen macht. Doch der LDP entscheidet, ob es wirklich zur Intimität kommt. Dieselbe Dynamik finden wir in so gut wie allen Beziehungskonflikten. In nahezu allen Bereichen des Zusammenlebens hat immer ein Partner ein höheres Verlangen danach, dass etwas passiert. Aber sobald es dafür der Kollaboration bedarf, kontrolliert der Partner mit geringerem Verlangen den Ausgang. Ein einfaches Beispiel. Wenn du deinen Partner zu Hause immer zum Putzen animieren musst, bist du der HDP in Sachen Haushaltspflege. Doch diese Rolle allein bringt dich nicht weit. Ob dein Partner sauber macht oder nicht, liegt letztlich an ihm. Das bedeutet aber nicht, dass der LDP seine Rolle genießt. Im Gegenteil, die meisten LDPs empfinden ihre Macht als Bürde. Denn egal wie sehr sich der HDP vom Befinden des LDP fremdbestimmt fühlt, der Partner mit geringerem Verlangen fühlt sich konstant unter Druck gesetzt. Das bringt uns zurück zu Connie und Brad. Als sie diese Dynamik und ihre Rollen erkannten, verbesserte sich ihre Beziehung. Plötzlich war klar, dass Connie nicht gemein oder frigide war und Brad nicht triebgesteuert oder sexsüchtig. Sie war der LDP und er der HDP und keiner von beiden hatte daran Schuld. Es ging ihnen nicht anders als anderen Paaren. So konnten sie ihre Probleme endlich gemeinsam angehen, statt einander Vorwürfe zu machen.
Wir halten fest, der Partner mit geringerem Verlangen kontrolliert den Sex. Egal, ob er oder sie will oder nicht.
Aber Moment mal, was bedeutet es, dass diese Dynamik in allen Beziehungen vorkommt? Gibt es dafür womöglich eine biologische Erklärung? Genau darum geht es im nächsten Blink.
Blink Nummer 3. Die Probleme im Bett haben evolutionäre Gründe.
Wenn es in deinem Liebesleben hakt, denkst du möglicherweise sehnsüchtig an den Anfang eurer Beziehung. An jene leidenschaftliche Zeit, in der ihr kaum die Finger voneinander lassen konntet. Vielleicht fragst du dich, ob und an welcher Stelle ihr falsch abgebogen seid. Aber genau darum geht's. Ihr habt nichts falsch gemacht. Das hormonelle Feuerwerk der Anfangszeit flaut zwangsläufig ab und kann nicht wieder auflodern. Und das hat evolutionsbiologische Gründe. Der Anthropologin Helen Fischer zufolge gibt es die anfängliche Verknalltheit seit Jahrtausenden. Die Liebestrunkenheit half unseren promiskuitiven Vorfahren nämlich, sich bis zur Fortpflanzung auf einen einzelnen Geschlechtspartner zu konzentrieren. Und diese Funktion erfüllt sie bis heute. Aber unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, für immer unter dieser Hochspannung zu stehen. Sobald du dich für eine Partnerin entscheidest und länger mit ihr zusammen bist, verändert sich die Chemie in deinem Kopf. So ironisch es klingt, vieles deutet darauf hin, dass ausgerechnet jene neurochemischen Stoffe, die für eine tiefe und lange Bindung wichtig sind, das sexuelle Verlangen hemmen. Na toll. Aber warum sollte sich das menschliche Verlangen auf derart ungünstige Weise entwickeln? Soll das etwa heißen, dass wir wirklich nicht für die Monogamie gemacht sind? Der Autor kontert diesen Fragen mit einer radikalen Theorie. Auch sexuelle Konflikte haben eine evolutionäre Relevanz. Sie bieten uns nämlich die Chance, persönlich und als Paar zu wachsen. Anthropologen zufolge begann die Entwicklung des menschlichen Selbst vor etwa 1,6 Millionen Jahren. Als sich die evolutionären Wege zwischen Urmensch und Schimpansen trennten. Seitdem ist die soziale Interaktion zwischen uns Menschen immer komplexer geworden. Das führte dazu, dass wir zunehmend reflektierter wurden und schließlich unsere heutige Vorstellung vom Selbst entwickelten. Konflikte spielten dabei eine zentrale Rolle. Als Vertreter einer sozialen Spezies mussten wir lernen, Spannungen zu ertragen, um soziale Beziehungen zu pflegen und unser Überleben zu sichern. Analog dazu entwickelt sich dein Selbst im Laufe deines gesamten Lebens weiter. Und wenn du eine langfristige Beziehung führst, wird diese Entwicklung täglich durch die Interaktion mit deinem Partner beeinflusst. Eure Konflikte und Lösungen prägen euch beide in einem Prozess, den Snarsh als Co-Evolution bezeichnet. So gesehen dient Sex weder allein der Reproduktion noch der affektiven Bindung, sondern vor allem dem persönlichen Wachstum. Probleme mit Intimität und sexuellem Verlangen zwingen euch zur Konfrontation. Sie bringen euch dazu, euch jeder für sich mit euren eigenen Ängsten und Bedürfnissen zu befassen.
Das ist unsere nächste wichtige Erkenntnis. Die Konflikte rund ums Verlangen haben evolutionäre Relevanz.
Sie bieten euch die Gelegenheit zu wachsen, jeder für sich und gemeinsam als Paar.
Blink Nummer 4. Druck ist ein Lustkiller.
Stell dir vor, du hast einen richtig miesen Tag. Zu Hause kauerst du dich vor den Fernseher und wartest sehnsüchtig darauf, dass deine Partnerin kommt und dich aufheitert. Aber der Abend läuft anders als geplant. Sie kommt, gibt dir einen kurzen Kuss und macht sich bettfertig. Sie habe einen super anstrengenden Tag gehabt und wolle nur noch schlafen. Und du fragst dich enttäuscht: Warum hat sie nicht gesehen, wie es mir geht? Warum war sie nicht für mich da? Das bringt uns zu einem weiteren Grundmuster der Liebesbeziehung. Wir alle wollen uns von unserem Partner gesehen fühlen, also verstanden und wertgeschätzt. Aber was passiert, wenn der Partner diese Erwartung nicht rund um die Uhr erfüllen kann? Gehen wir erneut einen Schritt zurück. Wir haben gesehen, wie sich das primitive menschliche Selbst durch soziale Interaktion entwickelt. Das heißt, dass Fremdbestätigung eine zentrale Rolle für unser Selbstsein spielt. Snarch spricht hier vom gespiegelten Selbst. Wir brauchen das Feedback unserer Mitmenschen, um zu wissen, wer wir sind. Das beeinflusst auch unsere Art zu lieben. Die meisten Menschen gehen mit einem gespiegelten Selbst in romantische Beziehungen. Deshalb fühlst du dich auch von Natur aus zu Menschen hingezogen, die dich attraktiv finden. Ihr Begehren gibt dir das Gefühl, begehrenswert zu sein. Und das steigert deinen Selbstwert. Im Laufe einer langen Beziehung wird die Selbstbespiegelung subtiler. Irgendwann brauchst du keine explizite Bestätigung mehr, um zu wissen, was dein Partner fühlt. Denn du besitzt die Fähigkeit, seine Gedanken zu lesen. Das ist keine Superkraft, sondern eine weitere neurobiologische Kompetenz des Menschen. Das sogenannte Mindmapping. In der Psychologie meint Mindmapping unsere angeborene Fähigkeit, den Geist unserer Mitmenschen zu lesen und ihr Verhalten zu antizipieren. Wir wissen oft ganz genau, was wir sagen oder tun müssen, damit sich jemand wohlfühlt oder an die Decke geht. Und in jedem dieser Momente ist das Mindmapping am Werk. Auch bei Problemen rund um das sexuelle Verlangen spielt das Mindmapping eine zentrale Rolle. Denn insgeheim versuchst du ständig, den Geist deiner Partnerin zu lesen, um ihr Verlangen zu messen. Das gilt vor allem für Menschen mit stark gespiegeltem Selbst. Sie brauchen besonders viel Rückmeldung von ihrem Partner, um sich selbst zu spüren. Das erzeugt unvermeidlich Druck auf den Partner, diese emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist das große Problem. Druck hemmt Intimität.
Wir merken uns, die meisten Menschen suchen im Denken und Handeln ihres Partners nach Bestätigung für ihr eigenes Selbst.
Hier gilt übrigens dasselbe wie für die Dynamik zwischen LDP und HDP. Das gespiegelte Selbst und das Mindmapping sind ein völlig natürlicher Teil von Liebesbeziehungen. Aber sie führen auf Dauer zu emotionaler Abhängigkeit. Und Abhängigkeit erzeugt Druck, der stets zu Konflikten führt.
Blink Nummer 5. Starkes Ich, starkes Wir.
Sally täuschte ihre Orgasmen vor. Und zwar seit Beginn ihrer Beziehung mit Robert. Es war ihre Art, sowohl ihr eigenes gespiegeltes Selbst als auch jenes von Robert zu stärken. Denn wenn sie zu kommen schien, schien er zufrieden mit sich und ihr. Das ging jahrelang gut. So lange, bis Sallys Leidensdruck zu groß wurde. Sie wollte sich offenbaren und war bereit dafür, ihr gespiegeltes Selbst aufzugeben. Aber was würde das für Roberts Selbstbild bedeuten? Wir haben im vorherigen Blink gesehen, warum das gespiegelte Selbst zu Konflikten führt. Wer die Bestätigung des Selbst dauerhaft an den Partner knüpft, setzt diesen unter Druck. Und es liegt nun mal auch in der Natur des Menschen, sich gegen anhaltenden Druck zu wehren. Wer sich ständig gedrängt fühlt, das Selbst des Partners zu stärken, geht früher oder später in den Widerstand. Das bedeutet, je stärker du dein Selbst, wie Robert, durch deinen Partner spiegelst, desto stärker wird sich dein Partner, wie Sally, unter Druck fühlen. Das ist der wesentliche Grund dafür, dass unausgeglichenes Verlangen zu Beziehungsproblemen führt. Das Selbstbild und das sexuelle Verlangen sind eng miteinander verknüpft und das Gefühl der Unzulänglichkeit, die Unfähigkeit, den anderen glücklich zu machen, hemmt die eigene Lust. Darum ist es so wichtig für eine sexuelle Bindung, dass beide Partner lernen, ihre Frustrationen und Ängste allein zu bewältigen. Das erfordert die Entwicklung einer stabilen Selbstempfindung, also die Fähigkeit, auch ohne die Fremdbestätigung des Partners zu wissen, wer man ist. Es setzt voraus, dass du dir deinen Selbstwert selbst verdienst, indem du tust, was richtig ist, statt nur das, was deinen Partner glücklich macht. Was hieß das für Sally? Sie war nicht nur beschämt über ihre Lügen, sondern auch darüber, dass sie scheinbar nicht in der Lage war, echte Orgasmen zu haben. Aber sie wusste, wie wichtig es für ihre eigene Entwicklung war, dass sie jetzt endlich reinen Tisch machte. Das hieß nicht, dass alles sofort besser wurde. Roberts Erektionsprobleme wurden zunächst schlimmer und sein Verhalten wochenlang ruppig. Sally musste seine Provokationen erdulden, um sich selbst zu beweisen, dass sie wirklich etwas verändern wollte. Doch dafür stützte sie sich auf ihr neues, stabiles Selbstempfinden. Und nach über einem Monat war Robert schließlich bereit, auf Sallys Offenbarung zu reagieren und gemeinsam mit ihr an einer besseren Beziehung zu arbeiten. Daraus erwuchs eine tiefere und ehrlichere Verbindung, die Sally die ersten echten Orgasmen ihres Lebens bescherte und Robert half, seine Erektionsstörungen zu überwinden.
Daraus lernen wir, dass es der sexuellen Intimität schadet, wenn wir unsere Selbstbestätigung an den Partner knüpfen.
Sallys Beispiel zeigt, dass die Auseinandersetzung mit dir selbst zu persönlichem Wachstum führt. Und das wiederum stärkt die Beziehung zu deinem Partner. Aber dafür brauchst du ein stabiles Selbstempfinden und viel Geduld.
Blink Nummer 6. Sexuelle Veränderung braucht Mut.
Stell dir vor, du liegst im Bett und deine Partnerin fängt an, dir den Nacken zu kraulen. Du erkennst sofort das Signal für Sex, weil es dir seit Beginn eurer Beziehung vertraut ist. Also bringst du die gewohnten Abläufe in Gang, denn bisher bist du dabei ja noch immer in Stimmung gekommen, oder? Aber irgendetwas hat sich verändert. Irgendwie fehlt in letzter Zeit etwas. Die einst so funkensprühende Routine fühlt sich plötzlich fast ein bisschen langweilig an. Ist es vielleicht Zeit, dass ihr etwas im Bett verändert? Die naheliegende Antwort ist vermutlich ja. Es wird Zeit für Experimente und neues Feuer unter der Bettdecke. Doch erwarte nicht, dass euch diese Veränderung leicht fällt. Die meisten Paare scheuen sich davor, von ihren sexuellen Gewohnheiten abzuweichen, selbst wenn das positive Veränderung verspricht. Aber warum? Wieso sich in der Kiste langweilen, statt Neues zu wagen? Das hat einen ganz natürlichen Grund. Die Angst vor dem Unbekannten. Vertrautes wirkt beruhigend und Ungewohntes schüchtert ein. Das gilt auch für unsere Sexualität. Selbst wenn du bereit bist für Experimente, gibt es keine Garantie, dass sie dir von Anfang an gefallen. Sexuelle Experimente sind immer ein Vorstoß in unerschlossenes Terrain. Da sind unbehagliche Gefühle ganz natürlich. Das gilt besonders für Paare, die sich im Laufe vieler Jahre an eine bestimmte Routine gewöhnt haben. Tatsächlich ist die Bereitschaft zur Veränderung sexueller Praktiken in langen Zeitbeziehungen am geringsten. Auch dafür gibt es eine logische Erklärung. Die sexuelle Routine eines Partners wird meist in der Frühphase der Beziehung geprägt. In dieser unbeschwerten Zeit gibt es wenig Unbehagen und Konflikte. Die Partner übertragen ihre Emotionen in sexuelles Verhalten, das im Laufe der Zeit zur Gewohnheit wird. Daher ist es nur verständlich, dass die meisten Paare an dieser Gewohnheit festhalten. Sie gibt ihnen das Gefühl von Sicherheit. Snarch spricht deshalb von einem Wohlfühl-Sicherheitsmodus. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist in keiner Weise verwerflich, auf vertraute Weise Liebe zu machen. Aber wenn wir zu lange in der Komfortzone bleiben, kann irgendwann schon die kleinste Veränderung Angst erzeugen. Selbst dann, wenn diese Veränderung nötig wäre, damit sich die Beziehung weiterentwickelt.
Wir halten also fest, die sexuelle Experimentierfreude nimmt im Laufe einer langen Beziehung ab.
Merkt ihr daher Folgendes. Sicherheit und Wohlgefühl stellen sich erst ein, nachdem ihr neue sexuelle Gewohnheiten etabliert habt. Es braucht also Zeit und Geduld, bis ihr diese behagliche Phase erreicht. Davor müsst ihr gemeinsam durch eine Phase der Unsicherheit und des Unbehagens gehen.
Blink Nummer 7. Emotionale Sackgasse.
Was passiert, wenn ein Paar zu lange an seinen sexuellen Gewohnheiten festhält? Das Beispiel von Alan und Regina zeigt es. Alan hatte regelmäßig Lust auf Sex, aber Regina war von ihrer Schlafzimmerroutine gelangweilt. Doch immer wenn Alan etwas Neues probieren wollte, machte Regina panisch dicht. Irgendwann war Alan von Reginas Reaktionen so entmutigt, dass sie resignierte und gar keine Avancen mehr machte. So manövrierten sie sich in eine Lage, die Snarch als emotionales Patt bezeichnet. Alans Anpassung an Reginas Ängste führte zu einer Totalblockade ihres Liebeslebens. Keine von ihnen war mehr bereit, sich zu bewegen. Beide hatten einen Punkt erreicht, an dem sie ihre Kompromissbereitschaft erschöpft sahen. Snarch zufolge gerät jede Liebesbeziehung irgendwann in ein solches emotionales Patt. Es entsteht meist dann, wenn sich beide Partner weigern, Verantwortung für den Konflikt zu übernehmen. Dann fühlen sich beide gefangen und festgefahren. Somit ist das emotionale Patt das psychische Pendant zu einem großstädtischen Verkehrsstau. Und mindestens genauso unschön. Dahinter steckt einer der häufigsten Irrtümer der Liebe. Die Überzeugung, wir müssten Kompromisse eingehen, um unsere Beziehung zu stabilisieren. Wir glauben, wir müssten die Ängste des anderen mittragen, um den Frieden zu wahren. Das mag kurzfristig helfen, aber auf Dauer werden die Konflikte dadurch nur größer. Und zwar gerade in Bezug auf das Liebesleben. Alan und Regina sind hierfür das beste Beispiel. So unausweichlich das emotionale Patt ist, durch den richtigen Umgang wird es zum Katalysator für positive Veränderung. Alan sah nach mehreren Monaten ohne Sex ein, dass sie sich von Reginas Ängsten selbst hatte paralysieren lassen. Und nun steckte ihre Beziehung in der Sackgasse. Dieses emotionale Patt zwang sie beide, sich mit den Problemen zu befassen, die sie jahrelang unter den Teppich gekehrt hatten. Es zwang sie, die professionelle Hilfe des Autors zu suchen.
Alans und Reginas Beispiel zeigt, jede Beziehung gerät irgendwann in ein emotionales Patt. Aber der Stillstand ist eine wertvolle Chance für Veränderung.
Aber wie kommt man als Paar nun aus der emotionalen Sackgasse heraus? Wir haben gesehen, dass du ein stabiles Selbstempfinden entwickeln musst, um deine Ängste allein zu regulieren. Wir haben in diesem Blink gelernt, dass du dich nicht von den Ängsten deines Partners manipulieren lassen darfst. Und wir haben gesehen, dass du Geduld brauchst, wenn du sexuelle Veränderung wagen willst. Doch kannst du deine Beziehung nicht allein retten.
Blink Nummer 8. Ein neues, stärkeres Bekenntnis zueinander.
Also wie soll das gehen? Wie arbeitest du nicht nur an dir selbst, sondern gemeinsam mit deinem Partner? Wie könnt ihr das Feuer eurer Liebe zusammen neu entfachen? Indem ihr euch wie in einem ungeschriebenen Vertrag versprecht, unermüdlich gemeinsam an eurer Beziehung zu arbeiten. Dieses Versprechen ist wertvoller und wirksamer als jeder noch so feurige Sextipp. Wir haben gesehen, dass sich Beziehungen im Laufe der Zeit drastisch verändern. Und häufig führen diese Veränderungen dazu, dass Paare ihr Versprechen zueinander kündigen. Manche geben auf, sobald es richtig kompliziert wird. Andere schaffen es nicht, ein stabiles Selbstempfinden aufzubauen oder ihr selbst stark genug im Partner zu spiegeln, um Bindung einzugehen. Dabei haben wir die Lösungsansätze bereits aufgezeigt, die Snarch als die vier Aspekte der Balance bezeichnet. Dazu gehören ein stabiles Selbstempfinden, die Fähigkeit zur Selbstregulation ohne die Hilfe des Partners, die Fähigkeit, empathisch auf die Probleme des Partners zu reagieren, ohne sich von seinen Ängsten manipulieren zu lassen und die Bereitschaft, unangenehme Erfahrungen auszuhalten, um gemeinsam als Paar zu wachsen. Jeder dieser Aspekte wird euch helfen, als Paar resilienter und glücklicher zu werden. Aber hier geht es in erster Linie um Sex. Daher bleibt die Frage: Was bedeutet das Konzept der Allianz nun für euer Liebesleben? Ihr wollt auch auf körperlicher Ebene eine Allianz bilden. Dafür müsst ihr Rituale schaffen, die eure Bindung verkörpern. Snarch empfiehlt zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung namens Hugging till Relax. Also wörtlich, umarmen bis zur Entspannung. Dabei umarmst du deinen Partner 10 Minuten lang im Stehen. Beruhige deine Atmung und richte deinen Fokus nach innen. Konzentriere dich in der Umarmung auf deine eigenen körperlichen Empfindungen. Diese Übung macht physisch greifbar, worum es in eurer Beziehung geht. Darum, einander nahe zu sein, ohne die eigene Autonomie zu verlieren. Oder andersherum, darum, dass du du selbst sein und deiner Partnerin trotzdem nah sein kannst. Bei regelmäßiger Wiederholung wird die Übung eure Beziehungsprobleme ans Licht bringen. Und das gibt euch die Chance, diese Probleme gemeinsam anzugehen, während ihr euch körperlich nah seid. Snarch empfahl diese Übung auch seinen Klienten Larry und Juanita. Juanitas Verhältnis zu Sex war inzwischen so verkrampft, dass sie schon beim darüber sprechen steif wurde. Entsprechend unwohl fühlte sie sich bei den ersten langen Umarmungen, aber sie blieb tapfer, um gemeinsam mit Larry an ihrer Beziehung zu arbeiten. Sie wiederholten die Übung 5-mal pro Woche und Juanitas Gefühlszustand wandelte sich sukzessive von weniger verspannt zu gut. 3 Wochen später konnte sie endlich loslassen und leidenschaftlich mit Larry Liebe machen. Zum ersten Mal nach 19 Jahren.
Das ist unsere vorerst letzte große Erkenntnis. Eine starke kollaborative Allianz mit deinem Partner führt auch zu besserem Sex.
Juanitas Beispiel zeigt, dass es anfangs schwerfallen kann, sich derart neu aufeinander einzulassen. Denkt daran, dass ihr ein Team seid und zusammenarbeiten wollt, auch wenn das an alten oder neuen Ängsten rührt. Mit Achtsamkeit und Geduld wird es euch gelingen, das Feuer eurer Liebe neu zu entfachen.
Das war unser Crashkurs Sexualtherapie zum Buch Intimität und Verlangen von David Schnarch. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Was können Paare in langen Beziehungen tun, wenn das sexuelle Verlangen nachlässt? Zunächst einmal hilft die Erkenntnis, dass Probleme mit Intimität und sexuellem Verlangen ganz natürlich sind. Es gibt in allen Langzeitbeziehungen einen Partner mit höherem Verlangen und einen mit geringerem Verlangen. Diese Tatsache hilft, die Diskrepanz nicht als Todesurteil für die Liebe, sondern als Chance auf Veränderung und Wachstum zu begreifen. So verrückt es klingt, das eigentliche Problem ist nicht die Distanz, sondern die Verschmelzung. Du musst dich in einer langjährigen Beziehung neu auf deine emotionale Autonomie besinnen, um ein stabiles Selbstempfinden zu entwickeln. Dann kannst du Verantwortung für deine eigenen Ängste und Konflikte übernehmen und deinem Partner nah sein, ohne dich selbst zu verlieren. Und dann könnt ihr euch gemeinsam trauen, eure Komfortzone zu verlassen und sexuelles Neuland zu erforschen. Wir hoffen, wir konnten dir wertvolle Denkanstöße für dein Liebesleben mitgeben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.